Ich möchte noch einmal mit uns beten. Jesus, jetzt haben wir schon so viel Gutes von dir gehört. Du bist der gute Hirte. Gott, du bist der gute Vater. Und jetzt bitte ich dich, füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde und rühre du selber unsere Herzen, unsere Seele an. Amen. Ihr Lieben, gestern hatten wir hier eine schöne Hochzeit, eine deutsch-brasilianische Hochzeit. Alex und Nielke haben geheiratet. Falls ihr sie mal seht in nächster Zeit, dann wisst ihr Bescheid, könnt ihr gratulieren. Und die beiden hatten einen ganz tollen Trauvers sich ausgesucht aus dem Propheten Jeremia. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und das hat mich so ins Nachdenken darüber geführt, was Gott eigentlich für einen Charakter hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das danach fragen und das verstehen, dass Gott einen guten Charakter hat. Und die Überschrift für die Predigt ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber sie heißt, was ist Gott für ein Typ? Was ist Gott eigentlich für einer? Und drei Punkte habe ich uns mitgebracht heute. Erstmal Gottes Charakter, dann der äußere Anschein und dann Gottes Ziel. Das sind Dinge, die wir nicht immer so leicht miteinander übereinbringen. Wenn du jemandem erzählst, wie ein bestimmter Mensch ist, was erzählst du ihm dann? Vielleicht erzählst du von seinem Beruf, was die Person so macht, wo sie wohnt, von seinem Familienstand und so weiter. Aber wenn du wirklich beschreiben willst, wer diese Person ist, dann erzählst du doch von seinem Charakter, oder? Von seinem Wesen, was diese Person ausmacht, was sie liebt. Dann kann sich dein Gegenüber ein Bild machen. Und wenn du jemandem also erzählst, wer Gott ist, was erzählst du dann? Wahrscheinlich erzählst du Geschichten aus der Bibel, was Gott gemacht hat. Aber wahrscheinlich erzählst du auch von dem Bild, das du von Gott hast, von dem, wie Gott ist, wer er für dich ist. Und das ist diese Frage, ja, was ist Gott denn für ein Typ und woran machen wir das fest? Wenn wir einen Menschen beschreiben wollen, ist es das Wichtigste, dass wir sein Herz, seinen Charakter beschreiben. Und bei Gott ist es auch so. Wenn wir nur das sehen würden, kennen würden, was er getan hat, dann wüssten wir noch nicht, wer er eigentlich ist. Das, was in der Bibel steht, was Gott tut oder was er manchmal auch zulässt, da sind auch Dinge dabei, die uns nämlich irritieren. Kennt ihr das auch? Geschichten in der Bibel, wo du denkst, Mensch Gott, wie konnte denn das sein? Und daraus können wir falsche Rückschlüsse ziehen auf Gott. Und es geht auch vielen Menschen so. Wenn man nur auf die äußeren Taten guckt oder Geschehnisse, auf den äußeren Anschein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns vor allem anderen bewusst machen, wie ist Gott, wie ist sein Charakter. Und da gibt es diesen wunderbaren Vers aus Jeremia 29, Vers 11, gestern der Trauvers, und da heißt es, dass Gott sagt, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Schön, ne? Und dieses Wort führt uns vor Augen, wer Gott ist, wie er ist, seinen Charakter, dass er einen guten Charakter hat. Und da ist die Frage, war dir das schon so bewusst? Wenn du an Gott denkst, denkst du dann, ja, Gott, super, toller Typ, toller Charakter. Oder wenn du an Gott denkst, ist es vielleicht bei dir ganz anders und denkst du, Gott, habe ich irgendwie Angst vor, weiß nicht, ist irgendwie unberechenbar. Manchmal so, manchmal so, ob ich wohl genug, gut genug bin für ihn, ob er mit mir zufrieden ist, ob er gut über mich denkt, ich weiß nicht. Hier hören wir, Gott sagt zu seinem Volk, dass er es rundum gut mit ihnen meint. Und ich glaube, viele Menschen wissen das nicht, Sogar gläubige Menschen wissen das nicht. Ich glaube, es sind bei weitem mehr Leute unterwegs, die sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben, weil ich glaube, dass er ein komischer Typ ist, als dass es Leute gibt, die sagen, an Gott kann ich gar nicht glauben, weil ich glaube, dass es ihn nicht gibt. Ich bin tatsächlich überzeugt, es gibt mehr Menschen, die haben Angst, Gott zu suchen, nach ihm zu fragen, weil sie denken, wenn ich nach dem frage, dann hat er bestimmt eine Menge enger und strenger Regeln für mein Leben. Dann nimmt er mir meine Freiheit weg. Dann bin ich nicht mehr mein eigener Herr. Da frage ich mal lieber nicht so genau nach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Dann lässt er mich hoffentlich in Frieden. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten der Fall, warum sie nicht nach Gott fragen. Obwohl sie eigentlich wissen, und ich denke, es sind viele, die wissen, wenn sie mal ruhig werden und sich das bewusst machen, doch, eigentlich glaube ich, dass es Gott gibt. Ich spüre das. Ich fühle das. Irgendwie weiß ich das. Allein, ich traue ihm nicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Und so gibt es auch gläubige Menschen, die sind fest davon überzeugt, dass es Gott gibt und sie glauben auch an ihn, tun seine Gebote, befolgen seine Gebote, aber aus dem Grund, weil sie meinen, ich habe ja doch auch keine Wahl. Ich glaube, es gibt Gott. Und wenn ich nicht mache, was der will, wenn ich nicht nach seiner Pfeife tanze, ja, dann komme ich doch in die Hölle. Also was bleibt mir übrig? Muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Und so halten auch gläubige Menschen das Leben mit Gott für eine Last, für eine Qual, wenn sie sein Herz nicht kennen, seinen Charakter, nicht davon überzeugt sind, dass er wirklich gut ist. Und die Frage ist, woher kommen denn diese Vorstellungen, diese schlechten Gottesbilder, die wir in uns tragen? Je nachdem, was für ein Gottesbild wir haben, je nachdem, was wir meinen, was Gott für einen Charakter hat, wird es uns dahin führen, dass wir sagen, mich zieht es zu ihm hin, oder dass wir sagen, bleib bloß weg. Will ich nicht, frage ich nicht nach. Im Grunde genommen ist es sehr simpel. Bin ich überzeugt, dass Gott einen schlechten Charakter hat, dann frage ich lieber nicht nach ihm. Aber glaube ich daran, dass Gott richtig gut ist, sogar das beste und liebevollste Wesen auf der Welt, dann werde ich neugierig, dann interessiere ich mich für ihn, dann stelle ich Fragen. Und es ist nicht so, wie mancher meint, der sagt, ach, ich bin einfach religiös nicht begabt, ich bin da irgendwie unmusikalisch, dazu fehlt mir die Fantasie. Glaube ist nicht Fantasie, aber Fantasie ist oft das Problem, um glauben zu können, weil wir mit unseren Fantasien rumlaufen und dann auch noch meinen, Gott wäre tatsächlich so, wie wir uns das einreden und einbilden. Deswegen ist das Gottesbild so entscheidend, ob wir Gott suchen oder nicht. Und die Frage, was verbindest du denn mit Gott? Was schreibst du ihm denn zu? Und woher kommt dieses Bild, was du hast? Was hat es geprägt? Wer hat das geprägt? Ist es ein gutes Bild oder ist es ein hässliches Bild? Vielleicht sogar nur ein Klischee, so nach dem Motto, ja Gott, alter Mann mit Bart, hoch oben in den Wolken, weltfremd, grimmig, mit erhobenem Zeigefinger, völlig humorlos und freudlos. So wird er ja manchmal gezeigt. Dieses Bild in unseren Köpfen, hat Gott einen guten Charakter? Und dieser Vers, Jeremia 29, der malt uns ein Bild vor Augen, wo Gott selber spricht, wo wir seine Stimme hören. Und wie gut ist das, dass Gott uns nicht mit unseren Fantasien allein lässt, sondern dass er in Wort und Tat gesagt hat, was er will, erfüllt hat, was er verheißen hat und in Jesus Mensch wurde. Und an Jesus und seinem Wesen und seinen Taten können wir am besten erkennen, wie Gott ist. Hat Jesus gesagt. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist die Messlatte, das ist der Maßstab. Und wenn dich etwas an Gott irritiert und wenn du was nicht verstehst, dann mach nicht das zum Maßstab und verwirf das Gute, das du weißt, sondern dann nimm dir das, was du sicher weißt, und schau auf Jesus. Und dann wird das ein Licht werfen auf das, was du nicht verstehst. So rum ist es gut. Und hier also heißt es, dass Gott sagt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das heißt, Gott sagt nicht zu uns, du bist nicht gut genug, du bist ein Versager, du bist schlecht und jetzt zeige ich dir mal, was du verdient hast. Das hat er auch damals nicht getan, sondern er spricht zu seinem Volk in einer Situation hinein, wo der äußere Anschein suggeriert hat, Gott hat uns vergessen, verlassen und verraten. Also, das erste wichtige Gottescharakter und das zweite, der äußere Anschein. Wie kriegen wir das in eins? Wie kriegen wir das voreinander? Der zweite Punkt. Nicht immer leuchtet uns ein, warum Gott Dinge tut oder geschehen lässt, auch in unserem persönlichen Leben. Wir beten und erhalten manchmal nicht die gewünschte Antwort. Gott reagiert scheinbar gar nicht oder anders. Und wir fragen Gott, warum ist das so? Warum werde ich nicht gesund? Warum ist mir das passiert? Warum bin ich immer noch arbeitslos? Und so weiter. Und wenn wir dann nicht wissen, dass Gott gut ist, dann liegt es nahe, dass dieser äußere Anschein uns verrückt werden lässt an Gott, uns zweifeln lässt. Und dass der Teufel dann kommt und das benutzt und sagt, siehst du? Und das hat Gott dir so vor die Füße gekippt. Und das macht der Teufel auch. Er benutzt den äußeren Anschein, wenn Dinge nicht so sind, dass wir sie mit Gott in Einklang bringen können. Und in Jeremia 29, und das ist das Erstaunliche, da hören wir, es war genauso. Gott spricht diesen Satz nicht in eine tolle Zeit hinein, wo er sagt, seht mal, es geht euch gut, daran könnt ihr jetzt sehen, ich mein's gut mit euch, ich habe Hoffnung und Zukunft mit euch, sondern im Gegenteil. Wie ging's dem Volk, als Gott diesen Satz spricht? Hört mal zu. Zu dieser Zeit war Israel von den Babyloniern überfallen worden, geplündert und ins Exil verschleppt. Das ruhmreiche Königreich Israel, das sich darauf berufen hat, das Volk Gottes zu sein, denn so hatte Gott es gesagt, war jetzt zerstört. Der Tempel wurde zerstört und das war natürlich ein Glaubensproblem. Da war das persönliche Leid, Familien auseinandergerissen, Verschleppung, aber da war eben auch diese Frage, wie kann denn Gott sowas zulassen, wo er doch Abraham und David und allen versprochen hat, ich werde euch ein ewiges Königreich geben. Es wird immer ein König auf dem Thron Davids sein. Und jetzt war Jerusalem kaputt, der König, die Königin verschleppt. Das geht doch nicht. Da blieb doch logisch nur der Schluss, Gott hat uns irgendwie verworfen. Oder er hat keinen guten Charakter, er ist nicht zuverlässig. Äußerlich betrachtet war das eine Katastrophe, Gott hatte versagt. Und was passiert dann? Mitten in dieser Situation hinein meldet Gott sich auf einmal und er deutet seinem Volk die äußeren Umstände und er tut das, indem er darauf verweist, was für Gedanken er in seinem Inneren hat, in seinem Herzen. Er zeigt sein Herz und sagt dem Volk das Überraschende, er sagt, ihr seid im Exil, aber das heißt nicht, dass ich euch vergessen habe, dass ich euch nicht mehr liebe. So heißt es, das lese ich euch jetzt mal vor, und wir haben das auch hier vorne. Jeremia, der Prophet, schickte einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Er schrieb an die Überlebenden, der Ältesten, an die Priester, Propheten und an alle vom Volk, die Nebukadnezar von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt hatte. Sie waren alle aus Jerusalem fortgebracht worden. König Jechonja, die Königinmutter, der gesamte Hofstaat, die führenden Minister Judas und Jerusalems und die fähigsten Handwerker. Der Brief wurde durch Elasa überbracht, den Sohn Schaffans, und durch Gemaja, den Sohn Hilkias, und von Zedekia, dem König von Juda, als Gesandte zum babylonischen König Nebukadnezar nach Babel zu reisen. Jeremia schrieb in seinem Brief,
Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft, die er in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen an. Ein, legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter, sucht euch für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht, lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind, und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt auch euren Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weissagungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Ihr sagt zwar, wir haben hier in Babel auch Propheten, die im Auftrag des Herrn weissagen. Und damit endet das hier. Also, Gott sagt hier seinen Leuten, dass er trotz den äußeren schwierigen Umständen etwas mit ihnen vorhat. Er sagt, ihr seid im Exil, in der Verbannung und das für lange Zeit, 70 Jahre. Das stimmt. Das ist die Folge eures Ungehorsams. Aber trotzdem lasse ich euch deswegen nicht allein und verlasse euch nicht. Und um das zu klären, sendet Gott Jeremia und sagt, wisst ihr, ihr wart mir untreu, aber ich bleibe treu. Auch wenn die äußeren Umstände schwierig sind und noch lange so bleiben, könnt ihr dennoch in mir auch in dieser Zeit Frieden finden. Denn das ist mein Wesen. Ich will nicht aufhören, euch zu segnen und Gutes zu tun, auch in dem fremden Land. Deshalb haltet euch weiter an mich, tut Gutes und suchet der Stadt Bestes. So kennt ihr das, so kennen wir das, ne? Bei Luther. Suchet der Stadt Bestes. Wohin ich euch habe wegführen lassen, dann wird es euch gut gehen, auch mitten in den schwierigen Umständen. Und die Frage ist, für uns, hast du das auch schon mal erlebt? Gottes Nähe nicht, als alles sowieso schön war, sondern in Zeiten, wo es schwierig war. Und diese Erfahrung gemacht hat, dass Gott trotzdem da war. Und deswegen die Frage an uns, wie sind denn die äußeren Umstände gerade? Kannst du glauben, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn es äußerlich gerade nicht gut läuft? Was helfen kann, ist, glaube ich, wie wir an die Sache rangehen. Schließen wir von den äußeren Umständen auf Gott, dann sagen wir, wenn es mir so und so geht, dann ist Gott gut. Und wenn es mir so und so geht, dann ist Gott schlecht. Und wenn das so wäre, dann wäre Gott wie das Wetter. Sehr wechselhaft. Und da merken wir, das kann doch nicht sein, oder? Die äußeren Umstände suggerieren das zwar, aber ist Gott wirklich so wechselhaft wie das Wetter? Ist es richtig, dass wir sein Wesen aus den äußeren Umständen ableiten? Das kann doch nicht sein. Und das ist auch so. Wenn wir von den äußeren Umständen auf Gott schließen, auf seinen Charakter, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann haben wir vergessen, dass diese Welt nicht das Paradies ist und nicht der Himmel, sondern eine Welt, die im Argen liegt. Eine gefallene, kaputte und leidende Welt, wo vieles passiert, das Gott nicht will und das ihm nicht entspricht. Die Sache ist nur, wer ist verantwortlich für das Böse und die Sünde und das Leid in der Welt? Gott hat es nicht erfunden und herbeigeführt. Und da müssen wir einen Unterschied machen. Das ist ungefähr so, wenn du eine Flugreise machst. Du steigst ein ins Flugzeug und auf einmal kommt die Stewardess an deinen Platz und ist total unfreundlich. Und du denkst dir, na, das ist ja ein richtig blödes Flugzeug. Machen wir auch nicht, ne? Und so müssen wir auch sehen. Die Welt ist eine gefallene Welt und der Mensch, auch wir, haben einen wesentlichen Anteil daran, dass es so ist. Als Gott die Welt schuf, war sie nicht so. Und er möchte auch nicht, dass sie so bleibt. Und darum hat er uns den Glauben gegeben, als ein Licht an einem dunklen Ort, heißt es. Damit wir gerade anglauben gegen die äußeren Umstände. Das ist die Herausforderung des Glaubens. Immer wieder heißt es in der Bibel, wer überwindet, der wird das Reich Gottes erben. Und deswegen schauen wir auf die hellen Seiten, ihr Lieben, auf Gottes Wort, nicht auf die Umstände, sondern auf Gottes Wort, zum Beispiel diesen Vers, und fragen wir uns, glaube ich, dass es wirklich so ist, dass Gott so gut ist, wie es hier heißt? Wenn das wahr ist, was verändert sich dann an meinem Gottesbild? Wenn das wahr ist, was verändert sich dann an meiner Einstellung Gott gegenüber? Dann ist es doch gut, wenn ich ihn frage, Gott, was hast du in dieser Lebenssituation trotz dieser Umstände mit mir vor? Es ist besser, als wenn ich hingehe und sage, Gott, du Blödmann, was hast du da gemacht? Fragen wir Gott, wo kann ich dich jetzt finden? Wo bist du trotz allem mit deiner Liebe? Hilf mir, dass ich dich sehe. So sagt es Gott hier zu seinem Volk. Sucht mich von ganzem Herzen. Und dann das dritte, ihr Lieben, Gottes Ziel. Das hilft uns auch. Es gibt in der Bibel die Geschichte, die Jesus erzählt von einem Mann, der ein großes Fest feiert. Lukas 14, dort heißt es, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Und als es fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht. Ich habe mir 5 gespannte Ochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genau ansehen. Ein dritter sagte, ich habe gerade geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler, die Verkrüppelten, die Blinden, die Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber es sind immer noch Plätze frei. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Aber denen, die ich zuerst eingeladen habe, von denen wird keiner auch nur einen Bissen bekommen. Jesus sagt in diesem Gleichnis, wisst ihr, die Wahrheit über Gott ist, er hat einen guten Charakter, er lädt uns zu sich ein, darum hat er die Welt geschaffen. Die Welt sollte ein immerwährendes Fest sein mit ihm. So hat sie angefangen, es ist was dazwischen gekommen, aber es wird wieder so sein. Ein großes Hochzeitsmahl. So heißt es in dieser Geschichte. Und er hat diese Gedanken, diesen Wunsch, dieses Ziel immer noch. Allein wir Menschen, uns ist das oft nicht bewusst. Verschleiert, dunkel, auch wegen dieser äußeren Umstände. Wir leben so vor uns hin, wie die Gäste in der Geschichte. Wir sind eingeladen zur größten Feier des Universums. Gott lädt uns zu sich ein, aber wir kümmern uns nicht darum, weil wir so beschäftigt sind mit unserem Leben, mit unserem Alltag, mit unseren Sorgen. Und wir denken nicht daran, dass da einer ist, der uns helfen will in diesem Ganzen. Und dabei müssten wir nur hingehen und von Herzen sagen, Gott, ich möchte, dass dein Wort und deine Verheißung, auch diese hier in Jeremia, dass die auch über meinem Leben steht. Wenn du sagst, Hoffnung und Zukunft, ja, wer bin dann ich, dass ich sage, das brauche ich nicht? Dann bete ich doch, Herr, dieser Vers, der soll auch mir gehören. Bet doch mal heute Nachmittag diesen Vers und sag, den nehme ich mir, den nehme ich mir aus Gottes Regal, seiner Verheißung. Den nehme ich mir mit nach Hause, geschenkt, und der gehört mir. Und dann bete ich und sage, Gott, schenk mir Frieden jetzt in die Situation. Mach mir Hoffnung. Zeig mir die Zukunft. Gott sagt das so, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, und da sind auch wir mit drin, bist du mit drin, was für Gedanken ich über dich habe, setz deinen Namen ein, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe, Zukunft und Hoffnung. Das ist, was Gott will, und es passt zu seinem Charakter. Es ist folgerichtig. Dinge, die im Einzelnen geschehen, sind oft irritierend für uns. Aber Gottes Charakter und seine Ziele, die er in seinem Wort beschreibt, die sind klar. Und darauf können wir sehen. Alles, was von Gott kommt, muss zu seinem Charakter passen und zu dem, wer Jesus ist. Das kann uns helfen, falsche Schlüsse zu ziehen. Und in der Geschichte, die Jesus erzählt, da hören wir, dass viele Menschen diese Einladung ausschlagen aufgrund anderer Interessen und ich denke auch aufgrund falscher Gottesbilder, weil Menschen Gott so oft gar nicht kennen und gar nicht wissen, was sie verpassen. Dass diese Dinge dann aber passieren, heißt nicht, dass Gott sie will, sondern er ist der gleiche gewesen, der er immer war. Er ist nicht wie das Wetter. Und er gebraucht manche Krise und widrige Umstände auch, um uns wieder zu ihm hinzuführen. Das ist auch eine Wahrheit. Gott knüpft da oft dran an. Also, wenn wir das mitnehmen, nicht unsere äußeren Umstände können uns sagen, wie Gott ist, sondern Gott und sein Wort sagt uns, warum die äußeren Umstände sind, wie sie sind. So herum macht es Sinn. So und nicht anders verstehen wir die Welt. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir die Bibel lesen, weil Gott hier zu uns redet, was er vorhat, was er getan hat in der Vergangenheit, von der Schöpfung an über Jesus bis hin in die Zukunft. Gott hat einen guten Charakter, daran sollen wir uns orientieren. Es gibt das Leben mit einer ewigen Hoffnung und Zukunft und wir sind dazu eingeladen. Deshalb, lies sein Wort, denk über seinen Charakter nach, denk über Jesus nach. Und wenn du dir unsicher bist, frag ihn am besten selber, wie er ist. Und wenn du das tust, bin ich fest davon überzeugt, dann wird sich dieser Nebel in dir lichten und du wirst Gott begegnen und erkennen, wie er wirklich ist. Das ist das Schöne. Wir sind nicht allein mit unseren Gedanken. Wie furchtbar und wie langweilig wäre das. Ihr Lieben, lasst uns ins Gebet gehen. Amen.